neues Jahr, neues Glück, Fragezeichen. Und wir schauen mal nach, wie es letztes Jahr lief. Willkommen aus dem Quotenmeterloft in Würzburg. Wir schreiben Folge 849, nächste Woche großes Jubiläum. Aber bevor wir da hinkommen, müssen wir erstmal darüber reden, was eigentlich war. Und Mario Thunert und ich haben das Jahr dieses Jahr begleitet, also letztes Jahr, und wollen einfach mal über die jeweils fünf großen Themen reden. Und erstmal hallo Mario.
Hallo Fabian. Ich habe es mir ein bisschen in meinem neuen Massagesessel gemütlich gemacht, hier bei uns im Loft. Und genieße nebenbei einen kühlen Cocktail.
Das hört sich doch gut an. Ja, dann würde ich auch mal so sagen, fangen wir mal mit dem Jahr 2025 an. Ich würde tatsächlich mit der Bundestagswahl anfangen, denn die war ja tatsächlich...
Ehrlicherweise kommt mir das so vor, als ob das schon 3 Jahre her ist wieder. Wenn ich Friedrich Merz da so stehen sehe, dann denke ich manchmal, der ist irgendwie schon eine halbe Ewigkeit Bundeskanzler.
Gefühlt.
Gefühlt, ja. Genau. Aber so lange ist er noch gar nicht im Amt.
Genau. Der ist eben... dieses Jahr im Amt gekommen und es gab ja mehrere TV-Duelle und deswegen wollte ich da eben mal drauf blicken. Es gab sehr viele Wahlsendungen, gerade im Februar, und zum Beispiel haben das Duell Scholz gegen Merz am 9.2. Über 8 Millionen angeguckt und selbst die fernsehfaulen 14- bis 49-Jährigen 2 Millionen, und das war ja schon eigentlich, muss man sagen, sehr, sehr stark.
War eigentlich sehr stark, ja. Was mir tatsächlich ein bisschen negativ aufgestoßen ist bei diesen ganzen TV-Duellen, dass das sich inzwischen auch ziemlich zersplittert hat. Also ich glaube insgesamt, weiß ich nicht, liefen 4 Stück, glaube ich, sogar davon, oder?
Ja, es gab ja bei Welt zum Beispiel eins, oder wir hatten auch RTL NTV mit dem Quadrell, wo auch Alice Weidel mit dabei war, hatte allein bei RTL auch 7,5 Millionen Zuschauer und 3,3 Millionen 14- bis 49-Jährige. Und aber auch der gemeinsame Abschluss der Bundestagswahl an einem Donnerstag, das war der 20., glaube ich, da liefen die zwei Sendungen bei ARD und ZDF mit nochmal allen Leuten. Und die hatten dann, glaube ich, zusammen die Schlussrunde auch nochmal knapp 6 Millionen Fernsehzuschauer. Also ja, die Leute wollten sich informieren, und das zeigt mir, Live-TV und auch Politik ist in, sieht man ja auch generell an Markus Lanz, Maybrit Illner des Öfteren gute Quoten, und aber auch Karin Mioska.
Das ist richtig, wobei tatsächlich bei Karin Mioska, glaube ich, so ein bisschen zu beobachten ist, dass sie da an die Leistung von Anne Will nicht ganz heranreicht. Ne? Also sie hat natürlich ein extrem starkes Lead-In mit dem Tatort. Und ich glaube, es gibt Themen, wo sie dieses Fahrwasser ganz gut nutzen kann. Es gibt aber auch, glaube ich, manchmal Sendungen, wo man sagt, da ist der Bruch dann schon ein bisschen krass. Was ich gerne zu den TV-Duellen nochmal erwähnen würde, kurz, ist, dass ich glaube, auch wenn man sieht, dass diese einzelnen Sendungen an den unterschiedlichen Terminen jeweils auch für sich genommen gut performt haben, glaube ich, ist es so von der äußeren Wahrnehmung und so vom Standing nicht so gut, dass man das so aufsplittet. Also wenn du früher das Duell hattest und das lief gleichzeitig auf 4 Sendern, also ARD, ZDF, RTL und Sat.1 oder bei Pro7, hatte das, glaube ich, doch nochmal eine ganz andere Öffentlichkeitswirkung.
Ja, das war wirklich Seite,
ein Event, du, das ja. den ganzen Sonntagabend dominiert hat.
Und aber auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ein Problem fand ich dann zum Beispiel immer diese steifen Moderationsvorgaben, dass immer der Moderator abwechselnd sprechen durfte.
Ja, das ist richtig. Dann hätte man darüber diskutieren können, ob man der Sendung mehr Sendezeit einräumt. Aber grundsätzlich... Ja,
wollte man nicht. Merkel hat gesagt, nein, 90 Minuten und...
Genau, ja. Gut, das lag dann an Merkel, aber die ist ja jetzt nicht mehr da. Und deswegen hätte
deswegen haben die Sender gesagt, machen wir mehr. Und dann hat CDU und SPD gesagt, ja, mach mal.
Ja, gut, das war so, aber was ich jetzt nochmal auf den Punkt bringen wollte, ist eben, dass man da ja theoretisch auch eine andere Entscheidung hätte treffen können. Und ich glaube einfach, dass wenn du das wirklich so programmierst, dass du gar nicht drumherum kommst, wenn du den Fernseher einschaltest, steht das nochmal anders in der Öffentlichkeit. Und dann bekommt das nochmal ein anderes Gewicht, glaube ich. Und das ist ja was absolut Außergewöhnliches, dass eine Sendung auch systemübergreifend, also sowohl im privaten Senderverbund als auch im öffentlich-rechtlichen übergreifend gleichzeitig auf Sendung geht. Das ist ja etwas, das ist bei keiner anderen Sendung der Fall. Und da merkt man auch, das muss dann schon etwas ganz, ganz Wichtiges sein, weil es betrifft die Bundestagswahl. Es betrifft alle Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Und ich glaube, so diese Signalwirkung, die davon auch ausgeht und auch so diesen Symbolgehalt, den das praktisch indirekt dann verkörpert, ist ein bisschen abhanden gekommen und das finde ich ehrlicherweise nicht gut. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass sie da inhaltlich, kann man sehr wohl darüber diskutieren, wie man das aufbaut, von der äußeren Form, also Sendezeit, Sendeplatz und eben auf wie vielen Sendern bin ich dafür, dass man da wieder zum alten Modell zurückkehrt tatsächlich.
Ja, wir wollen weitermachen, damit das Ganze hier bei unseren 10 Themen nicht ausufert. Was war denn dein Thema des Jahres, dein erstes?
Tatsächlich habe ich mich ein bisschen schwer getan, da eine Priorisierung zu machen. Ich habe mich jetzt ein bisschen inhaltlich so an dem orientiert, was im linearen TV so passiert ist. Und was mir jetzt tatsächlich jetzt auch zum Ende des letzten Jahres eigentlich nochmal extrem offenkundig geworden ist, ist eine absolute Schwemme an Kochshows tatsächlich, die es ja gegeben hat. Also ich finde das so erstaunlich und etwas, wo ich sage, ist es eigentlich krass, dass wir im Jahr 2025 darüber sprechen, dass Kochshows nochmal so durch die Decke gehen, weil das gefühlt ein Thema ist, was so auch vor 20 Jahren schon so dominant war. Und dass da jetzt praktisch nochmal eine Schippe draufgelegt wird, finde ich schon bemerkenswert. Muss aber tatsächlich sagen, zumindest aus meiner Sicht, nicht unbedingt zum Vorteil und zum Guten des linearen TV, weil ich finde, dass das schon ein ganz schöner Einheitsbrei geworden ist. Und wenn man jetzt auch guckt, zum Beispiel, was für allein, ich finde, an der Person Steffen Hensler kann man das zum Beispiel ganz gut ablesen aktuell. Also der hat ja sowohl auf Vox als auch dann noch zusätzlich unter der Woche in Sat.1 eine unglaubliche Bildschirmpräsenz aktuell. Und das finde ich wirklich schon, also dass da eine Übersättigung entsteht, auch allein schon an diesen ganzen Figuren, die da in diesen ganzen Formaten auftreten, dann auch zum Beispiel an Alexander Herrmann, der demnächst dann auch in der Jury von Grill den Hensler sitzt, ein Ali Güngörmüş, der ja auch dann noch bei Kabel 1 ist mit diesem Roadtrip und so. Also die sind ja teilweise wirklich zweimal in der Woche penetrant auf dem Bildschirm und penetrieren praktisch wirklich das Publikum schon. Und ich finde immer, dass wenn es solche Ausmaße annimmt, dass es unangenehm wird und dass das Risiko da ist, dass es kippt. Und ich glaube, wir sind momentan wirklich auch schon über diesen Kipppunkt hinaus, weil du siehst, dass solche Formate wie The Taste einfach eingebrochen sind in den Quoten. Das große Backen auch eingebrochen in den Quoten. Grill den Hensler eingebrochen in den Quoten. Und ich glaube einfach, dass da momentan einfach das Publikum total mit zugeflext wird, sagt man das? Kann man das im Jugendslang so sagen?
Das kann man so sagen, ja.
Und deswegen glaube ich einfach, werden die sich da auf lange Sicht keinen Gefallen mit tun, wenn sie das so weiter betreiben. Du siehst auch neue Formate, die gestartet sind, zum Beispiel bei Vox, Henslers Dream Team, was eigentlich auch im alten Studio stattgefunden hat, nur einfach mit einer neuen Moderatorin, Sonja Zietlow. Also das ist doch alles teilweise sehr, sehr gleichförmig und ich glaube, dass es so viele Formate, wenn es so viele Formate gibt, dann ist es nicht nur so, dass dann die Formate, die zusätzlich dazukommen, nicht funktionieren, sondern dass die darüber hinaus den anderen Formaten, die es schon gibt und die vormals erfolgreich waren, dass die, denen dadurch auch geschadet wird. Weil die Abnutzungserscheinungen potenzieren sich dann nochmal ins 2-, 3-, 4-fache. Und ich glaube, dass das so ein bisschen zurückkommen wird. Vielleicht dieses Jahr 2026 wie so ein Boomerang. Das wird für mich interessant sein, weiter zu beobachten.
Ja, alles klar, sehe ich genauso. Wir haben uns ja auch über Henslers Meisterklasse unterhalten. Ich möchte kurz Melzers.
Aber siehst du schon, ne? Das ist alles schon so redundant.
Alles und, eine Einheitsbrei. Könnte auch Rosins Meisterklasse gewesen sein.
Genau,
man weiß es nicht.
Absolut, ja.
Vielleicht haben sie es ja produziert und war dann doch nicht so toll. Ich möchte tatsächlich sprechen über Warner Brothers Discovery. Und gerade der Warner-Teil hat sich letztes Jahr, 2025, entschuldet. Deswegen wurde auch die Braut zum Kauf bereit gemacht. Man hat eigentlich jetzt noch knapp 20 Milliarden Schulden bei Discovery. Ist zum Zeitpunkt unserer Aufnahme war jetzt noch nicht klar, wie man sich da entschieden hat, ob für Netflix oder für Skydance. Allerdings muss man sagen, Warner war auch in den letzten 3 Jahren so erfolgreich wie noch nie. Ich möchte mal kurz zusammenzählen. Barbie hat 150 Millionen gekostet und hat 1,5 Milliarden eingespielt. 2 Wochen später kam Mac 2, der hat 140 Millionen gekostet und hat 400 Millionen eingespielt. Im Winter dann, September, The Nun 2, Billig Blockbuster 40 Millionen, hat 270 Millionen eingespielt. Das waren so die großen Hits 2023. 2024 der zweite Teil von Dune, 200 Millionen gekostet, 700 Millionen eingespielt. Godzilla kam raus, 150 Millionen gekostet, 570 Millionen eingespielt.
Da kam viel
raus, Twisters zum Beispiel, auch 155 Millionen gekostet, 370 Millionen eingespielt. Kann man fast sagen, war ein schwaches Jahr für Warner. Man hat noch Joker gehabt im Oktober.
Was glaubst du denn, was für Konsequenzen Moment, dabei rauskommt?
Lass mich ganz kurz. Joker ist tatsächlich gefloppt. Wie auch der Animationsfilm von Herr der Ringe, der am 13. Dezember rauskam. Aber 2025 war ein wirklich auch sehr gutes Jahr. Hier zum Beispiel Minecraft, 150 Millionen gekostet, 950 Millionen eingespielt. Final Destination, 50 Millionen gekostet, 315 Millionen eingespielt. Formel 1 für Apple gemacht mit 300 Millionen und 630 Millionen eingespielt. Und Superman war ja auch ein Blockbuster, hat 620 Millionen eingespielt bei 225 Millionen. Und dass so eine Firma unterm Strich keinen Gewinn macht, ist ja völlig absurd. Und Warner hat einfach letzten Jahres sehr viel Schulden zurückbezahlen müssen und Kredite und Steuern. Und deswegen so völlig absurd, dass dieses Unternehmen keine Gewinne macht. Und du hast mir eine Frage gestellt bei meiner großen
Aufzählung. Ich wollte dir eine Frage stellen, tatsächlich. Es ist ja so, ich finde, die haben viele Filme waren dabei, sicherlich, klar. Ich finde, was jetzt mit Blick in die Zukunft interessant ist, ja, wie wird dieser Verkauf ablaufen? Also momentan ist das ja noch in der Schwebe. Es ist ja so, dass Netflix, die sich einig sind mit Netflix und den Aktionären auch empfohlen haben, das Netflix-Angebot anzunehmen. Jetzt gibt es aber ein gegnerisches Angebot von Paramount und den Allisons. Was glaubst du denn jetzt, welcher Deal letztendlich dann über die Bühne geht und für welches Angebot sich die Aktieninhaber entscheiden werden?
Wahrscheinlich fürs Höhere. Ich kann es so nicht genau sagen, was ich an dieser Stelle machen sollte. Es hat beides Vor- und Nachteile. Worauf wir natürlich eingehen müssen, ist, dass bei der Kaufsumme, auch Netflix bezahlt 70 Milliarden, musst du die Filme weiterhin ins Kino bringen. Und auch Netflix kann es sich jetzt nicht leisten. Netflix macht zwar im Jahr bis zu 10 Milliarden Gewinn, aber das heißt ja trotzdem, du musst ja weiterhin Gewinne machen und du musst den Kredit bezahlen. Das heißt, du kannst ja jetzt auch nicht sagen, einfach nur, weil wir geiles Netflix sind, gibt es keine Kinofilme mehr, sondern da muss auch Geld verdient werden, unterm Strich.
Ja. Aber das ist natürlich, also die Kinokultur hat ja in den letzten Jahren schon ziemlich gelitten, gerade auch seit Corona. Und das wird natürlich auch kulturell betrachtet einfach nochmal interessant sein, ne? Wie sich das weiterentwickelt. Und da ist dann natürlich die Frage, wird praktisch, ja, werden Streamingdienste, wenn die Studios aufkaufen und Filme weniger ins Kino bringen sollten, wird es dann so sein, dass die praktisch die Kultur, also eine Art von Filmkonsumkultur, umprägen? Oder wird es doch andersrum sein, dass die Leute praktisch mit ihrem Anspruch, den sie an, an ihren Filmkonsum richten, ob sie durch diesen Anspruch vielleicht auch so ein bisschen den Unternehmen dann die Leitlinien vorgeben, mit ihrer Nachfrage dann entsprechend, wie sie praktisch ihre Distribution gestalten. Also ich glaube, das wird so ein bisschen spannend sein, wie das sich so austariert. Also ich bin mal
da gespannt. Denke ich, da kommt es tatsächlich auf den Käufer drauf an, weil wir haben ja auch immer wieder Apple gehört, die sich jetzt an dem Kauf nicht beteiligt haben. Apple ist einfach ein Unternehmen, das im Jahr einen Umsatz macht von inzwischen, muss man das mal so sagen, über 400 Milliarden, die einfach jetzt im Geschäftsjahr 2025 112 Milliarden Gewinn gemacht haben. Wenn die sagen würden, wir kaufen Warner und klappen alles exklusiv auf Apple TV Plus, dann ist das eine Aussage. Aber das machen sie ja nicht.
Ja. Also wenn du mich persönlich fragst, würde ich auch sagen, dass es immer ein Grundinteresse an Kinogängen gibt. Und ich glaube einfach, dass das auch rein von der emotionalen Qualität und von der ganzen Erlebniswelt, die dahinter steckt, etwas ist, was eigentlich durch einen Streaming-Konsum nicht abgelöst werden kann. Und ich glaube, wirklich mit anderen vielen Leuten in den öffentlichen Raum zu gehen, wirklich da diese kontemplative Atmosphäre zu haben, auch wirklich in diesem abgedunkelten Raum, wo auch so eine Konzentrationswirkung dann wirklich entsteht. Ich glaube, das hat einfach auch eine sinnliche Qualität, die was ganz Eigenes hat, was einem nichts anderes geben kann. Und deswegen glaube ich schon, dass das Kinoerlebnis weiter wichtig bleibt. Klar, grundsätzlich ist es natürlich so, dass Leute weniger ins Kino gehen. Wenn man sagt, vielleicht im Jahr sind sie früher
siebenmal ins Kino gegangen, gehen sie vielleicht viermal. Nee, da muss ich wirklich einhaken. Das liegt aber auch daran, weil zum großen Teil auch echt ein schlechtes Programm ist. Wir haben, seitdem es Fox nicht mehr gibt, einfach keine Mittelklassenfilme mehr, sondern wir haben die günstigen Filme, die französischen Filme, die deutschen Filme, wo keiner irgendwie so rein will, und die großen Blockbusters. Aber sowas wie Eine Braut, die sich nicht traut, American Sweetheart oder was es nicht alles gab von Fox, diese Mittelklassenfilme gibt es halt einfach nicht mehr in der Relation wie früher. Und was du schon sagst, ich zum Beispiel finde ein Kino auch wichtig, denn aus meiner Arbeit als Filmkritiker zum Beispiel habe ich halt auch gesehen, bin ich sehr skeptisch in Barbie reingegangen und ich war in einer Kindervorstellung oder 14-Uhr-Vorstellung und habe halt einfach gemerkt, oh guck, den Leuten gefällt es ja aber trotzdem, den jungen Mädels hat es gefallen. Und auch wenn ich für mich damals gemerkt habe, das ist viel Klamauk, es gibt aber Leute, es gefällt denen. Während ich jetzt zum Beispiel zwei Jahre später in Stromberg eben war, in einer Preview extra, und da war es eben so, am Anfang haben die Leute gelacht und als der Film kippte, haben die Leute nicht mehr gelacht. Und wenn man sich dann auch mit anderen im Foyer dann nochmal unterhalten hat, dann hat man eben gemerkt, ja, das hat den Leuten nicht so wirklich gefallen. Und ich glaube, das ist halt besser, als dann als Filmkritiker auch alleine zu Hause auf dem Sofa zu sitzen oder vorm Rechner und sich da einen Film anzugucken. Aber da möchte ich gar nicht weiter drauf ein, sonst unterhalten wir uns vielleicht noch 2 Stunden. Was ist denn noch dein Thema?
Also in Anbetracht der Zeit würde ich jetzt mal einige Sachen zusammenfassen und das mal bündeln unter dem Schlagwort ProSieben Primetime.
Oh je.
Eine Großbaustelle. Ne? Ein großer Krater, der sich da auftut inzwischen. Genau, da bin ich einfach wirklich von diesem vormals wirklich stolzen Showsender, der sich ja auch dadurch definiert hat, wirklich neue Showtrends zu initiieren, auch gerade für eine jüngere Zielgruppe, für diese Zielgruppe eben auch wirklich so weiterhin immer neue Show-Labels zu entwerfen, um sozusagen sich auch für diese Zielgruppen interessant zu halten, muss ich doch sagen, ist für mich irgendwie was weggebrochen inzwischen. Also ich hatte das letztens mal in irgendeinen Quotenartikel von mir in so einem Halbsatz mit reingepackt, dass ich so ein bisschen das, den Eindruck, der sich bei mir festgesetzt hat, dass die so ein bisschen das Gefühl und so den richtigen Riecher für neue Showideen verloren haben, abseits von Joko und Klaas.
Ja, hör mal zu, Daniel Rosemann ist auch weg.
Daniel Rosemann ist weg, jetzt kann man daran, jetzt sieht man aber bei Daniel Rosemann, der ja jetzt bei Rapp Entertainment ist, dass der das da auch nicht geschafft hat, jetzt irgendwie großartige Dinge zu schaffen, was neue Ideen betrifft. Deswegen weiß ich jetzt nicht genau, ob das tatsächlich an ihm liegt. Was natürlich offenkundig wird, ist, dass ProSieben da extrem von Florida abhängig ist, ne? Auch inhaltlich.
Also ich habe es ja auch in meinen Artikeln geschrieben im Dezember. Da waren Joko und Klaas teilweise mit 5 Shows an 4 Tagen on air, was ich persönlich zu viel fand. Da komme ich nicht hinterher.
Ja, da sieht man natürlich eigentlich, dass sie abgesehen von Joko und Klaas nicht mehr so viel aufzubieten haben und natürlich dann ihre Programmplätze sozusagen mit den beiden kompensieren müssen, indem die beiden dann zum Beispiel nicht nur einmal die Woche auf Sendung kommen, sondern dann 2-3 Mal die Woche. Und aber inhaltlich, also von der inhaltlichen Stoßrichtung, sind sie doch sehr abhängig dann von das, was Florida ihnen eigentlich liefert. Und dann machen sie eigentlich nicht viel mehr als Florida werken zu lassen, ne? Und dann
ja, sie lehnen ja auch nichts ab. Also wir hatten ja tatsächlich auch mal intern auch gesprochen, dass das große Quiz mit
ein sehr gutes Quiz mit großer Gewinnsumme.
Genau. Dann haben wir intern gesagt, es ist zwar cool mit Joko und Klaas, was sie für Aktionen machen, aber das Quiz an sich, das ist eigentlich jetzt nicht so spektakulär.
Genau, ist nicht so spektakulär. Kann man jetzt auch schon wieder drüber diskutieren, inwieweit sich diese Sendung schon wieder so ein bisschen ein Stück weit irgendwie eigentlich ausgelaufen hat. Könnte man darüber diskutieren. Grundsätzlich muss man aber festhalten, dass außerhalb von Joko und Klaas nicht viel gelaufen ist bei ProSieben. Es gab natürlich ein paar Sachen, die sie probiert haben, zum Beispiel mit Kristall, ja. Aber da sieht man ja eigentlich schon, dass die Fehler eigentlich schon beim Titel anfangen. Also wenn du dir mal anguckst, hier vom Titel, die letzte Sendung, die sie mit ihm gemacht haben, Kristalls Christ du mich berühmt Show. Also wenn du solche Titel liest, allein deshalb schon, da fängt es ja schon an, da langst du dir ja schon an den Kopf.
Und fragst ja, und dann guckst du auch die Werbungen schief. Und fragst dich eigentlich, wie, was wollen die, warum will die, das sind irgendwelche Prominente und irgendjemand soll berühmt gemacht werden und irgendwie interessiert es dich auch irgendwie nicht. Also da war auch irgendwie so innerlicher Murks drin.
Genau, ja, also es fehlt irgendwie auch so das klare Formatversprechen, ne? Also das, die Kunst ist ja eigentlich ein klares Formatversprechen zu haben, eine interessante Konstellation zu bauen, die Zuschauer interessiert und die dann auch Neugier weckt, um irgendwie einzuschalten. Und
ja, da lobe ich mir halt früher das RTL-Management, da hieß es immer zack, 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 die Traumhochzeit, die 100.000-Mark-Show, Hausfieber, RTL aktuell, gute Zeiten, schlechte Zeiten, das waren Versprechen.
Ja, waren Versprechen. Jetzt kann man darüber natürlich aber auch diskutieren, dass da wahrscheinlich auch nicht alles Gold war, was glänzt, ne? Also wenn du dir heutzutage mal so eine Sendung anguckst von Traumhochzeit oder so.
Nein. Ich bin zufällig mal eingeschlafen vorletztes Jahr. Das will ich kurz sagen. Ich bin da wirklich mal bei der 100.000-Mark-Show, die ich mir auf YouTube angeschaut habe, bin ich eingeschlafen und bin dann bei Traumhochzeit aufgewacht. Und ich muss sagen, wenn ich eins sagen darf, Linda de Mol war keine... Also die hat so richtig Spaß gehabt und wirklich, die stand hinter dem Format. Also da muss man wirklich sagen, top, top, top. Nicht irgendwas von den Karten abgelesen, sondern da muss ich immer noch die Lanze brechen.
Die Folge nicht Linda de Mol. Ich glaube, dass sie eine sehr gute Moderatorin ist. Aber ich glaube trotzdem, wenn man sich die Shows, die wurden wahrscheinlich auch en bloc produziert, also wenn man die heutzutage sich anguckt, will ich nur sagen, ich will das ja auch überhaupt gar nicht irgendwie kurz und klein hauen, irgendwie Traumhochzeit, sondern ich will nur sagen, dass das jetzt vielleicht auch nicht jede Ausgabe davon absolute Top-Unterhaltung unbedingt war. Aber es ist einfach so.
Wir sind ja gerade eigentlich bei meinem selben Thema, denn du sprichst es ja an mit den Shows eben, gerade bei ProSieben, dass es da ziemlich sich auf Florida reduziert hat, dann noch ein paar lose Versprechen. Und ich habe ja auch beispielsweise als mein großes drittes Thema ist das Beben bei RTL und Pro7Sat1, dass jeweils 500 Mitarbeiter gehen müssen. Die müssen ja nicht gehen, weil das Programm so erfolgreich läuft.
Nee, genau. Und du hast jetzt RTL auch ins Spiel gebracht. Das heißt, das, was wir jetzt auch nicht machen müssen, ist einseitig auf ProSieben einzuhauen, sondern müssen auch feststellen, dass es bei RTL grundsätzlich auch nicht extrem viel anders ist. Ne? Also, wenn du dir da anguckst, die Performance der Rap-Shows am Samstagabend, sind die inzwischen teilweise auch schon in die Einstelligkeit gerutscht. Wenn du dir anguckst, irgendwie Eltens 12 ist jetzt nicht der Aufschlag, dann diese
oder auch wenn man auch bei
3 gegen 1, die Show der Champions, wo Elton ja ausgestiegen ist und durch Jan Köppen ersetzt wurde, das war zum Schluss nicht mehr erfolgreich. Also da ist ja eigentlich auch das, was jetzt eigentlich zum Schluss nur noch übrig geblieben war, was dann noch wirklich erfolgreich lief, war, denn sie wissen nicht, was passiert. Und das ist jetzt nach dem Gottschalk-Abschied und nach dem Abschied von Barbara Schöneberger und Günther Jauch natürlich auch weggebrochen, diese Säule, wie man jetzt gesehen hat mit der Sendung am 13. Dezember. Deswegen ist da auch ein bisschen Baustelle bei RTL und die werden natürlich auch
ja,
gucken müssen,
ich noch
wo
sagen,
sie bleiben mit ihren Shows.
Bei Vox eben auch, also Sing My Song ist ja nur noch eine Rippe von früher. Da hat man ja einfach nicht mehr die Top-Künstler und das zieht sich natürlich alles durch, das ganze Programm von RTL, von den Formaten ist wahnsinnig alt, also wir kriegen wieder eine Staffel ja. von DSDS und auch ja ProSieben auch, da kommt ja auch inzwischen, ich glaube, die 30. oder 35. Staffel eines The Voice-Universums.
Ja, richtig. Ja,
also genau. Das ist ja jetzt nichts, wo man jetzt sagt, boah, da muss ich jetzt super einschalten. Also es ist irgendwie, man hält da an vielen alten Shows einfach krampfhaft fest,
ja,
weil sie auch viele Sendeplätze füllen.
Ja, genau. Also man hält krampfhaft fest, man streckt die Sachen auch immer mehr, sowohl in der Länge
ja,
an einem
und,
Abend. Also man
was ich letztes Jahr auch angeguckt habe, war ja dieser Bus, wo ProSieben da durch Europa gefahren ist. Wie ist die Sendung noch gleich?
Destination X.
Ich habe mir dann die US-Version angeguckt. Ich habe mir da extra eine US-Folge angeguckt. Da hast du einen Star-Moderator, ja? Der Typ aus Walking Dead hat das moderiert. Und das ging nur eine Stunde und es hat richtig Spaß gemacht. Und bei ProSieben habe ich mir wirklich versucht, die erste Folge anzugucken. Also ich habe noch nie so viele Flecken auf meiner weißen Wand analysiert.
Okay, dann hoffe ich auch wirklich, dass das weiße Flecken waren und keine grünen.
Ich hab ja Katzen gehabt, beziehungsweise ich habe immer noch eine Katze und die machen sich ab und zu die Schnute sauber, indem sie dann zur Wand gehen.
Okay. Vielleicht kann man da mal eine Show draus machen, ich weiß es nicht.
Da kann man eine Sendung, also ich habe mal gehört, dass es sehr interessant sein soll. Es gibt Menschen, die Hunden zugucken, wie sie sich 5 Minuten im Kreis beim Schwanz jagen. Vielleicht irgendwie
ja.
sowas kann man mal machen. Die verrückte
also
Hundeshow oder die verrückte Tiere-Show.
Nicht unbedingt eine schlechtere Quote haben als manche Mittwochabendshow. Auf jeden Fall, genau. Ich hatte das auch im Podcast mit Olli Kalkofe. Ich finde, der hat das brillant auf den Punkt gebracht. Ne? Also,
immer noch nachhören, bitte.
Bitte?
Kann man gerne nachhören.
Kann man sehr gerne nachhören, genau. Auf jeden Fall, er hat es sehr gut auf den Punkt gebracht und es ist ja einfach so, es wird immer noch, dass die Sender halt einfach an das sich festklammern, was noch einen Hauch von Quote zieht. Und an das klammern sie sich aber so extrem fest, dass sie das praktisch versuchen, daraus immer noch mehr, das immer noch mehr zu melken, ja?
Ja.
Und ich glaube aber, dass sich diese Strategie auch hier wieder irgendwann auch negativ auf die Ursprungsmarke auswirkt. Das heißt, wenn du noch Europa grillt den Hensler machst und machst noch einen Hensler-Ableger und noch einen Hensler-Ableger und noch einen Hensler-Ableger, dass das irgendwann dann eben halt auch negativ auf Grill den Hensler als Grundmarke zurückschlägt.
Genau.
Und das Risiko ist natürlich da. Und deswegen hoffe ich einfach, dass neue Ideen kommen werden. Ich glaube, es wurde jetzt eine neue Show angekündigt von Joko und Klaas. Noch ein bisschen nebulös gehalten, bin ich mal gespannt, ob das was gibt. Auf jeden Fall sind wir wahrscheinlich, glaube ich, so dringend wie noch nie in der Geschichte des klassischen Fernsehens auf neue Ideen angewiesen.
Ja, hört sich doof an für die Macher. Also,
für die Macher hört es sich gut an, für die Finanziers
ja.
hört es sich. Die müssen investieren, die müssen Geld in die Hand nehmen und vor allen Dingen müssen die Kapazitäten müssen die zur Verfügung stellen. Ich hoffe, dass sie das tun werden.
Ja, dein drittes Thema?
Oh, mein drittes Thema. Ich gucke jetzt mal kurz. Boah. Über was könnten wir noch sprechen? Vielleicht könnten wir noch kurz auf First Dates eingehen. Was ja auch so ein bisschen einem Sparzwang zum Opfer fällt. Wo man eigentlich gedacht hätte, wie kann man diese Sendung es steht noch im Raum, dass sie die Produktion wieder aufnehmen, aber momentan steht die Sendung sozusagen an der Klippe zur Absetzung. Ne? Also es steht eben im Zweifel, ob die Sendung fortgesetzt wird. Und bei so einer Sendung, die ja grundsätzlich eigentlich ziemlich erfolgreich ist, oftmals eben am Vorabend zweistellige Marktanteile holt, ist das eigentlich absolut erstaunlich. Also ich hätte da niemals mit gerechnet, was da passiert ist bei First Dates, dass die Produktion praktisch jetzt erstmal auf Eis gelegt wird. Und da muss ich sagen, glaube ich, könnte man aber tatsächlich...
und ich war nicht mal zu Gast.
Und du warst noch nicht mal da, also die können...
Ja, also normalerweise bin ich da und dann werden Sachen abgesetzt.
Dass du nicht einmal da warst, also...
Genau.
Ja, vielleicht wird es, also hoffen wir mal, dass es in Zukunft noch eine Chance für dich geben wird, dass du dann Roland Trettl auch wirklich mal die Hand schütteln kannst. Auf jeden Fall würde ich aber, obwohl das natürlich für alle Beteiligten und für die Produktionsfirma und so, die ganzen Leute, die da praktisch sichere Arbeitsplätze hatten, das total bitter ist, dass die trotz erfolgreicher geleisteter Arbeit jetzt praktisch mit leeren Händen so ein bisschen stehen aktuell, würde ich sagen, dass daraus auch eine Chance entstehen könnte und dass sich dadurch auch eine neue Tür öffnet. Weil vielleicht könnte man die Marke ein bisschen praktisch nochmal neu positionieren, indem man sie eventisiert. Also, dass man ein bisschen vielleicht weggeht von diesem täglichen, von dieser täglichen Routine, in der sie drinstecken, die ja praktisch essentiell ist für eine tägliche lineare Auswertung, und praktisch Ableger entwickelt, die dann auch ein stärkeres Event darstellen und dann aber im Streaming zum Beispiel auch stärker stattfinden. Das heißt, dass eine Krux ja vielleicht auch für First Dates gerade darin besteht, dass das ein sehr lineares Publikum ist und es noch nicht so geschafft wurde, diese Marke auch noch erfolgreicher ins Streaming zu transportieren. Und zum Beispiel hatte ich mal die Idee, einen sogenannten Dunkel-Restaurant-Ableger von der Marke zu machen. Das heißt, die Leute, die da aufeinandertreffen in diesem Restaurant, dass die in der Dunkelheit sitzen und sich vorher nicht sehen, wenn die sich unterhalten und miteinander essen. Und dass du dann praktisch als TV-Zuschauer Bilder geliefert bekommst, so von so einer Nachtsichtkamera. Also du kannst die praktisch sehen, aber die können sich gegenseitig nicht sehen. Und sowas könnte man zum Beispiel mal ausprobieren, ja? Okay. Und dann könnte man noch versuchen, noch den einen oder anderen Ableger zu bauen und dann produzierst du nur ein paar Folgen davon und die stellst du dann jeweils so mit Abständen von 4-5 Monaten bei RTL Plus ins Streaming und machst da jeweils dann unterschiedliche Events von. Ich glaube, dass das funktionieren könnte und ich glaube, dass das vielleicht noch dieser Marke nochmal ein neues Momentum geben könnte, weil ich glaube, die hatten eine gute Grundbekanntheit und einen guten Grundstock an Interessenten. Und ich glaube, dass das Impulse geben könnte für diese Marke.
Ja. Dann mache ich mal weiter. Ich möchte die FIFA-Club-WM thematisieren, die ja als, also es gab früher den Konföderationspokal, der ja eigentlich immer so der Test war zum WM-Turnier. Und jetzt gab es das eben, die FIFA-Club-WM. Wir hatten ein paar gute Anstoßzeiten. Allerdings muss man sagen, da hat gar nichts funktioniert. Also im großen Stil überhaupt nicht. Also wir reden jetzt nicht darüber, dass zum Beispiel irgendwie Auckland City irgendwie dem FC Bayern mit einem 10-0 zum Fraß vorgeworfen wurde. Das kann jetzt bei dieser neuen WM mit 48 Teilnehmern auch vorkommen. Aber wir hatten einfach das große Problem, dass wir im Sommer, wenn, also es spielt ja zurzeit kein Football, aber es gibt in den USA halt einfach gewisse Beschränkungen, dass wenn ein Gewitter stattfindet, dass dies und jenes. Und es gab einfach mehrere Spiele, ich glaube knapp 10 Stück, die mussten einfach mindestens eine Stunde unterbrochen werden. Und da macht auch dann so ein WM-Spielplan auch wenig Sinn, wenn du dann irgendwie so sagst, du willst, dass sich die Spiele nicht überlappen, aber du einfach in diesem Fall jetzt gesehen hast bei der Club-WM, dass das aber passiert, dass tatsächlich in der 98. Minute es passieren kann, dass es eine Unwetterwarnung gibt und dass dann 2 Stunden Pause gemacht wird und dann trifft man sich nochmal für 3 Minuten.
Okay.
Und was daraus hat man überhaupt du da jetzt raus? Ja, man hat nicht daraus gelernt, es passt überhaupt nicht in die Jahreszeit der USA, auch nicht in die Stadien. Also da muss man sich tatsächlich fragen, warum die FIFA da den Spielplan auch nicht so geändert hat. Da geht es halt um das große Geld, dass wir halt in Deutschland halt immer um 21 oder um 18 Uhr oder um 22 Uhr spielen. Deswegen, also diesen ganzen Test, sei mir so ehrlich, war eigentlich nur aus finanziellen Gründen und man hat auch nichts daraus gelernt. Es wurde auch gespielt bei fast 40 Grad teilweise, deswegen war das alles nicht so geil und ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr wird, wenn vielleicht dann Deutschland gegen Disneyland spielt und da auch nur in einem 80.000 Stadion am Ende 12.000 Menschen drin sitzen. Scheinbar ist es für die Amerikaner nicht interessant, irgendwie im mittleren Westen sich so ein Spiel anzugucken, mittags um 14 Uhr. Deswegen, es könnte Schreckliches auf uns zukommen.
Schauen wir mal. Also ich werde einschalten, wenn die Spieler mit Mickey Maus Ohren rumlaufen sollten, dann bin ich dabei. Sonst vielleicht auch nicht unbedingt bei jedem Spiel, ganz sicher nicht.
Nee, es sind auch mehr Spiele. Es sind einfach deutlich mehr Spiele. Also ich glaube nicht, ja, dass du 108 Spiele anguckst.
Definitiv nicht. Und ich bin auch generell ehrlicherweise so ein bisschen wütend, dass nicht mehr gebraucht wird von einer gewissen Protestkultur und von einem gewissen Boykottstreben. Weil diese FIFA ist ja wirklich inzwischen zu einem derart dubiosen Laden geworden, dass ich eigentlich finde, dass wir alle miteinander eigentlich eine Verantwortung hätten, diesen Gianni Infantino irgendwie einfach mal zur Fall zu bringen. Und dass das nicht passiert, weder von den Fußballverbänden noch auch von den ganzen Fanverbänden, finde ich eigentlich ziemlich bezeichnend und ein Stück weit auch beschämend. Also ich glaube, dass wenn man es sich so leicht macht und sagt, dieser Gianni Infantino, der ist nun mal da und der hat nun mal diese Macht und wir können da nichts tun, glaube ich einfach untergräbt man eine eigene Wirkung, die man erzeugen könnte. Und wenn sich diese ganzen Fußballverbände einfach mal zusammenschließen würden und diesem Infantino klarer entgegentreten würden und dem klar machen würden, dass sie das alles nicht mit sich machen lassen, hätten die auch eine Möglichkeit, Dinge zu verändern.
Na klar, aber da ist halt das Problem einfach, dass Infantino zu den ganzen vielen anderen Verbänden geht und zu den kleinteiligen asiatischen, afrikanischen und südamerikanischen Verbänden und sagt, mehr WM, mehr Spiele, mehr Geld für euch. Und wir als Europäer da sitzen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt ist es ja noch langweiliger als eine Europameisterschaft. Also zum Beispiel,
aber wenn die großen Verbände mit...
Aber es funktioniert ja nicht. Also wir haben die Gruppe H zum Beispiel nächstes Jahr, da spielt Spanien gegen Kap Verde, Saudi-Arabien und Uruguay.
Aber ich sag jetzt mal, wenn gerade auch die großen europäischen Vereine, Verbände, wenn die sich zusammenschließen würden und sagen würden, nee, also wenn es so stattfinden soll, dann sind wir nicht mehr dabei. Dann werden ja so viele signifikante Nationen wie zum Beispiel Frankreich, wie Italien, wie Spanien. Das sind ja alles Nationen, die diese Wettbewerbe in den letzten Jahren auch sehr geprägt haben und dominiert haben. Und wenn die sagen, unter diesen Bedingungen spielen wir da nicht mehr mit, dann glaube ich, hätten die Möglichkeit, da auch Druck auszuüben. Und ich glaube, wenn das Publikum und die Leute draußen auch merken würden, dass auch die Verbände bereit sind, dem was entgegenzubringen, würden die sich da auch von mobilisieren lassen.
Weil ja, definitiv.
Und wir haben halt einfach das. In der ganzen Fangemeinde inzwischen so auch so ein Fatalismus irgendwie entsteht, wie, ach, die machen da was und die wehren sich aber auch nicht mehr, dann dann haben wir natürlich auch keine Motivation, dann sehen wir auch keine Wege, wie wir vielleicht wie wir vielleicht eine Bewegung auslösen könnten, die vielleicht auch irgendwie das Potenzial hat, was zu verändern. Wenn man dieses Potenzial am Horizont nicht erkennt, dann macht man natürlich auch nichts. Und da würde ich mir einfach wünschen, dass da in den nächsten Jahren was passiert, damit man mal wieder wirklich ein gesundes Fußballsystem hat. Das klingt nach aktuellem Maßstab, klingt das wahnsinnig naiv, weiß ich. Aber ich so als jemand, der Fußball eigentlich liebt, als Volkssport, auch als Volkssport, der unterschiedliche Nationen vereinen kann, finde ich das einfach wahnsinnig schade, wie es momentan ist. Also
vor allem, weil wir zum Beispiel Deutschland spielt gegen Curaçao. Curaçao gehört zur Niederlande. Also wir spielen eigentlich gegen einen Teil der Niederlande, der nicht Teil des Schengen-Raums ist und auch nicht zur aber es gehört zur Niederlande. Und die haben 150.000 Einwohner und wir haben schon öfters gegen die Färöer-Inseln gespielt. Die haben 54.000 Einwohner. Also wenn du da einigermaßen einen Ball treffen kannst, bist du wahrscheinlich zwischen 18 und 25 in der Nationalmannschaft in Curaçao. Deswegen, es ist halt ein spielerisches Niveau, würde ich halt mal sagen, von gestern. Also ich glaube nicht, dass es da neue Quotenrekorde in der Vorrunde gibt. Zum Glück haben wir ganz gute Anstoßzeiten. Es geht nur über die Quote. Und wir haben es bei der Katar-WM gehabt, dass teilweise die Leute so desinteressiert waren im Winter 2022, dass irgendwelche Filmwiederholungen oder Krimis im ZDF dann mehr Zuschauer hatten als Spiele im Ersten.
Okay, gut. Schauen wir, wie es sich darstellen wird, wenn es dann soweit ist. Und dann ziehen wir ein Fazit dann, ja.
Deine Nummer 4.
Meine Nummer 4, ich glaube aber tatsächlich jetzt, wenn ich mal auf die Uhr gucke, wenn wir uns unseren Plan zur Brust nehmen, den wir ursprünglich mal gemacht hätten, dann wären wir, glaube ich, bei 1,5 Stunden Podcast. Deswegen würde ich jetzt vorschlagen, ich würde ein Thema jetzt kurz nochmal anreißen, was dieses Jahr sozusagen sehr, sehr viele Sendeplätze gefüllt hat. Und dann machen wir einen Schlussstrich, oder?
Ja, doch, dann sage ich meins noch. Mein letztes ist nämlich Jimmy Blue Ochsenknecht, der war kurzzeitig im Gefängnis. Und perfekt. Ich habe dann die Doku-Soap noch angeguckt, 2 Folgen, ich glaube von 4, mit Jelis Kock, die ihn dann rausgeholt hat, weil sie gesagt hat, sie möchte nicht, dass ihr Kind irgendwann mal sagen kann, mein Vater saß im Gefängnis. Und da sieht man eigentlich, wie Leute auch fallen können. Und dann bist du eigentlich ein Star, hast irgendwie viele Millionen auch Menschen begeistert, zum Beispiel mit den wilden Kerlen. Und dann bist du eine arme Wurst. Und musst irgendwie bei Sky dein Privatleben verfilmen lassen. Und dann bist du eine kleinere Wurst eigentlich als jeder irgendwie da draußen, der irgendwie an der Kasse sitzt, der irgendwie das Klo putzt oder ein Handwerker.
Übrigens finde ich nicht, dass diese Leute eine Wurst sind. Weil
sag ich
Leute,
auch deswegen,
die das Klo putzen und die an der Kasse sitzen, machen sehr wichtige Jobs.
Also, er ist eine Wurst. Ja? Er ist mit seinem Geld nicht zurechtgekommen. Er ist ins Gefängnis gekommen. Er ist die arme Wurst. Und die Leute, die sich vermeintlich immer klein sehen, haben aber ein geregeltes Leben und müssen so einen Quatsch nicht machen.
Eher erstmal das. Und auf der anderen Seite muss man aber natürlich schon auch sagen, dass man natürlich Jimmy Blue Ochsenknecht für das, was er da gemacht hat, kritisieren kann, kritisieren sollte. Und man sicherlich auch darüber diskutieren kann, inwieweit ihn das dumm dastehen lässt und inwieweit das ziemlich peinlich ist, was da abgelaufen ist. Sicherlich schon. Ob man ihm jetzt ein dauerhaftes Stigma einer Wurst auferlegen muss, weiß ich jetzt auch nicht. Grundsätzlich Sendungen ja auch, weil die wissen, dass es da eine gewisse Nachfrage gibt.
Ich finde auch nicht, dass er Publikum, zum Beispiel
das sich für solche Sendungen interessiert. Deswegen finde ich es legitim, auch sowas zu machen.
Ja, also es ist halt in eine Situation reingeraten, in die er halt reingeraten ist. Und ich finde, das muss man auch nicht verurteilen, wenn jemand auf so einem Ross lebt und dann halt da reinkommt, dann muss man halt gucken, wie man wieder rauskommt. Und dann muss man sich halt scheinbar verkaufen. Aber ich möchte das nicht und du möchtest das auch nicht. Und viele brauchen das auch nicht, die haben einfach einen normalen Job. Und wir haben halt auch eine gewisse Würde, einfach zu sagen, wir gehen unseren Job nach und sind uns nicht zu fein.
Ja, aber ich finde, man muss aufpassen. Ich will dir das jetzt nicht unterstellen. Ich will das nur hier von meiner Seite nochmal klar formulieren, dass ich auch andersrum wieder finde, ich sollte man aufpassen, dass man jetzt auch dem Jimmy Blue nicht jegliche Würde abspricht oder den so darstellt, als ob das jetzt ein komplett würdeloser wäre. wie gesagt, man kann sicherlich darüber diskutieren, dass es da Zusammenhänge und Szenen gab, die ihn nicht gut dastehen haben lassen, aber grundsätzlich bin ich auch immer ein Freund davon, Leuten auch eine zweite Chance zu geben. Und das heißt, wenn er jetzt diese Sendung macht mit der Yelis zusammen und die Leute daran irgendwie Unterhaltung finden und die Leute vielleicht auch nochmal einen neuen Zugang dazu kriegen. Klar, man kann das grundsätzlich immer irgendwie auch diskutieren, inwieweit, wie man das bewertet, dass jemand sein privates Intimleben so nach außen kehrt, ja. Mir wird das teilweise auch ein bisschen unangenehm, aber grundsätzlich, wenn es ein Publikum dafür gibt, die solche Formate auch nachfragt, dann ist es andersrum ja auch irgendwie ein Stück weit, ja, wäre es ja unlogisch, wenn es dann keine Leute gibt, die das dann bedienen. Also irgendwie ist ja dieser Wechselbezug da. Es ist Trash-TV, es gibt so einen Grundstock an Trash-TV. Wenn ich da noch meine Überleitung jetzt kurz bauen darf, würde ich nochmal sagen, dass es ja wahnsinnig viele Scripted Realities gab. Ich glaube, 2025 hat diese Bewegung, die es ja die ganzen Jahre davor auch schon gab, nochmal auf die Spitze geführt, nochmal auf die Spitze getrieben. Und da bin ich gespannt, wie weit das 2026 vielleicht nochmal überboten wird. Ob es neben der Abrechnung dann nochmal die Abrechnung der Abrechnung der Abrechnung der Abrechnung geben wird. Auf jeden Fall bin ich im letzten Jahr auch schon ein größerer, ich sage jetzt mal, Verfolger von solchen Formaten geworden. Also ich habe so eine gewisse Affinität dazu bekommen, nicht zu allen Formaten dieser Couleur, aber ich kann grundsätzlich schon jetzt inzwischen besser nachvollziehen, dass man so ein bisschen Gefallen an solchen Formaten findet. Und da würde ich mir für 2026 wünschen, dass es da durchaus auch neue Formate von gibt, die sich aber ein bisschen stärker von den bisherigen unterscheiden. Und da bin ich, da würde ich praktisch die Produktionsfirmen dazu auffordern, dass sie nochmal irgendwie Konzepte finden, die nochmal deutliche Unterscheidungen haben und vielleicht nochmal der ein oder andere neue Twist dabei ist, der das Ganze vielleicht dann nochmal so ein bisschen auch auf eine andere Ebene hebt, sodass man da nochmal ein anderes Gefühl hat und irgendwie so wirklich das Gefühl hat, man hat da nochmal ein bisschen mehr was Neues. Also ich hoffe, da werden sie so ein bisschen mehr experimentieren. Also gerne mehr Reality, aber mehr Experimente innerhalb dieser Formate. Gerne.
Alles klar. Ja, dann war das schon unser dreiviertelstündiger kurzer Rückblick. Und dann ist nächste Woche auch schon das Finale 850. Und dann würde ich sagen, bis dahin.
Bis dahin. Ciao.